In der Schweiz stürzt ein Gletscher ein. Alles wohl Indizien für den Klimawandel. Nach den Nachrichten der Blick in die Schweiz mit unserer Korrespondentin. Jetzt die Meldung mit Michael Mellinger.
Durch den Klimawandel hat sich die Zahl der Tage mit extremer Hitze weltweit verdoppelt. Das geht aus einem Bericht mehrerer Klimaorganisationen hervor. So war in den vergangenen 12 Monaten rund die Hälfte der Menschheit im Schnitt einen Monat mehr Hitze ausgesetzt als üblich. Das gilt auch für Deutschland. Hier gab es nach Schätzungen zuletzt jährlich 3000 hitzebedingte Sterbefälle. Um zu verhindern, dass sich die Hitzewellen weiter verstärken, plädieren die Forscher dafür, keine Kohle, kein Gas und kein Öl mehr zu verbrennen. Außerdem seien zum Schutz der Bevölkerung bessere Hitzeaktionspläne nötig, vor allem für Städte. Nach dem massiven Gletscherabbruch in der Schweiz bereiten sich weitere Menschen darauf vor, ihre Häuser zu verlassen. Noch immer steigt das Wasser, das sich hinter dem gigantischen Schuttkegel aufgestaut hat. Laut Katastrophenstab ist die Kante des meterhohen Eis-, Fels- und Geröllbergs im Lötschental fast erreicht. Noch ist aber unklar, ob das Wasser nach und nach abfließen kann oder sich in einer großen Flutwelle den Weg Richtung Tal bahnt. Das könnte zwei tiefer liegende Gemeinden betreffen. Das Dorf Blatten liegt bereits fast völlig unter meterhohem Schutt. Die rund 300 Einwohner waren in der vergangenen Woche in Sicherheit gebracht worden. In den USA geht der Rechtsstreit über die von der Trump-Regierung angeordneten Zölle weiter. Ein Berufungsgericht hat die Blockade der Importzölle vorerst aufgehoben. Es reagierte auf einen Eilantrag der Regierung. Aus Washington Nina Barth.
Das Berufungsgericht hat damit das Urteil des für internationalen Handel zuständigen US-Gerichts einkassiert. Denn das hatte Stunden zuvor verkündet, US-Präsident Donald Trump habe mit den Zöllen seine Befugnis überschritten. Die US-Verfassung räume ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein. Bei dem Rechtsstreit geht es um Zölle, die Trump gegen fast alle Handelspartner der USA verhängt hat, auch die EU, und um Abgaben, die er auf bestimmte Waren aus China, Mexiko und Kanada erhoben hat. Trump berief sich bei der Verkündung auf ein Notstandsgesetz. Wann das Berufungsgericht seine endgültige Entscheidung verkünden wird, ist noch nicht klar.
Der insolvente Modehersteller Gary Weber schließt all seine Geschäfte in Deutschland. Das Unternehmen teilte in Halle, Westfalen mit, der Gläubigerausschuss habe dem Übernahmekonzept der spanischen Modefirma Victrix zugestimmt. Das Familienunternehmen will demnach nur die Marke Gary Weber übernehmen, nicht aber die etwa 40 Läden in Deutschland und weitere in anderen Ländern. Sie sollen in den kommenden Monaten schließen. Die Modeprodukte sollen demnach künftig in Geschäften verkauft werden, die auch andere Marken im Sortiment haben. Der Hausärzteverband Berlin-Brandenburg begrüßt die Pläne der Bundesregierung für die Einführung eines Primärärztsystems. Verbandsvorstandsständin Blumenthal sagte im RBB 24 Inforadio, sie rechne nicht damit, dass es mit längeren Wartezeiten einhergeht, wenn alle zuerst zum Hausarzt müssen, bevor sie zum Facharzt gehen können.
Es geht gar nicht darum, Wartezeiten zu verlängern, sondern einfach Termine bei Gebietsärzten für alle zu ermöglichen. Und das ist ja die Idee. Also wir müssen die Praxen auch umstrukturieren. Es geht ja wirklich nicht nur um Überweisung, sondern es geht darum, dass wir uns das angucken. Was können wir in den hausärztlichen Praxen schon machen? Wir wissen, 80-90% aller Beratungsanliegen können wir in hausärztlichen Praxen erledigen, fallabschließend.
Die Berliner Hausärztin Sandra Blumenthal, Vorständin im Hausärzteverband Berlin-Brandenburg. Die Bundesregierung verspricht sich vom Primärarztsystem stabilere Kassenbeiträge und eine bessere Versorgungslage. Wann es umgesetzt wird, ist noch unklar. Brandenburgs neuer Innenminister Wilke hält die Zukunft des Flüchtlingszentrums in Eisenhüttenstadt für offen. Der parteilose Politiker sagte im RBB 24 Inforadio, das Dublin-Zentrum sei wegen der verschärften Grenzkontrollen nicht mehr unbedingt notwendig. Dort werden Menschen untergebracht, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Diese kämen wegen der verschärften Grenzkontrollen aber jetzt ohnehin nicht mehr nach Deutschland. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wolkig, später von Südwesten freundlicher. Aktuell in Berlin-Buch 19 und in Steglitz 21 Grad, in Frankfurt-Oder 17 und in Senftenberg 24 Grad. Nachts wechselnd bewölkt, aber meist trocken, Tiefstwerte bis 12 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer oder Gewitter, maximal 24 bis 28 Grad. Am Sonntag zum Teil kräftige Schauer und Gewitter und schwül warm. Die Zeit 13:05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Clemens Schulze, einen schönen guten Tag wünsche ich. Tja, es waren wirklich beeindruckende Bilder am Mittwoch, als im Schweizer Lötschental ein instabiler Gletscher zusammenbrach. Unmengen Fels, Geröll, Eis und Wasser stürzten zu Tal, das Dorf Blatten wurde meterhoch verschüttet. Und das, was verschont wurde, steht jetzt unter Wasser, denn der Fluss Lonzer wurde durch die Geröllmassen blockiert. Es ist ein See entstanden, der durch den losen Schutt brechen und eine Flutwelle verursachen könnte. Es herrscht höchste Alarmbereitschaft. Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl beobachtet seit Mittwoch die Entwicklungen. Frau Hondl, wie ist denn die aktuelle Lage? Schwappt der See schon über?
Nein, tut er nicht. Und es sieht auch im Moment so aus, als ob das auch nicht passieren wird, weil nämlich, also das zeigen ganz frische Drohnenbilder von dem Gebiet, das angestaute Wasser sich wohl langsam einen Weg durch diesen ja 2,5 Kilometer langen Schuttkegel bahnt und eben nach und nach abfließt, ja. Also insofern gab es jetzt vom regionalen Krisenstab dort vor Ort die Meldung, dass sich die Lage erstmal nicht zuspitzt und eben das Wasser dieses Sees in Blatten nicht über diesen Schuttkegel schwappen wird.
Na, das höchstwahrscheinlich. Ist, ja, höchstwahrscheinlich müssen wir mal abwarten, aber das klingt ja schon mal so ein bisschen nach Entwarnung, aber nicht wirklich. Unterhalb der Geröllmassen und des Sees befinden sich ja mehrere Ortschaften, die noch immer trotz dieser leichten Entspannung in akuter Gefahr sind. Wurden die schon geräumt?
Also teilweise. Es gab in den unmittelbar darunter liegenden Dörfern schon in der Nacht nach dem Gletschersturz, also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, Evakuierungen, Teilevakuierungen, und zwar von Menschen, die eben in Flussnähe wohnen. Und da sind dann noch ein paar mehr dazugekommen. Also mittlerweile sind zusätzlich zu den 300 Einwohnerinnen und Einwohnern von Blatten, die ja schon lange ihr Dorf verlassen mussten, weil dieser Berg- und Gletschersturz ja mehr oder weniger erwartet wurde, wenn auch nicht so schlimm, sind jetzt noch ungefähr 50 Menschen auch evakuiert. Und in weiteren Ortschaften ganz unten im Lötschental, also dann schon um die 13, 14 Kilometer entfernt von Blatten oder dem, was davon übrig geblieben ist, da wurde die Bevölkerung auch schon vorgewarnt, sie sollten sich bereithalten für eine mögliche Evakuierung. Also das Risiko ist nach wie vor da, die Lage äußerst angespannt.
Sie haben ja eingangs schon gesagt, das Wasser scheint sich einen Weg durch den Schutt zu suchen. Kann man diesen Effekt vielleicht noch verstärken und wird da vielleicht dem Fluss etwas geholfen, um einen schnelleren Abfluss zu gewährleisten?
Naja, das würde man gerne, ja. Sogar die Schweizer Armee steht ja mit Katastrophenhelfern, schweren Maschinen und so weiter parat. Aber irgendwelche Einsätze in diesem Katastrophengebiet, die sind im Moment gar nicht möglich, weil das viel zu gefährlich wäre, weil eben überhaupt nicht abzusehen ist, wie sich dieser gewaltige Schuttkegel entwickelt. Da sind ja auch Eisblöcke vom Gletscher, der abgestürzt ist, drunter. Die tauen jetzt auf. Das ist also alles potenziell extrem instabil, sagen die Experten. Da darf also keiner hin. Und auch vom Berg oben droht ja immer noch Gefahr. Da könnten immer noch mehrere hunderttausend Kubikmeter Geröll runterdonnern, ja. Also vor Ort direkt kann da im Moment nichts getan wurde. Was gemacht wurde, ist, dass ein Stausee, der sich unterhalb im Ort, im Nachbarort, ein paar Orte weiter befindet, der wurde extra so weit wie geht entleert. Da wurden auch überall Messgeräte angebracht entlang der Lonza. Und ja, da hofft man halt, dass ja dadurch, dass die Auffangkapazität von diesem Stausee erhöht worden ist, dass dann auch entsprechend die Wassermengen aufgefangen werden können.
Wie gehen eigentlich die Betroffenen mit der Naturkatastrophe um?
Ach, für die Menschen im Lötschental ist das natürlich extrem Stress. Also mal angefangen von den 300, die Blatten verlassen mussten, und zwar so schnell, dass sie ja nichts mitnehmen konnten, ja, also keine Erinnerungsstücke oder irgendwas, was ja, woran wir Menschen ja so hängen, ja, also abgesehen von Haus und Hof, und das ist jetzt eben alles weg. Die haben alles verloren, die werden im Moment auch wirklich von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Es gibt werden psychologisch betreut. Das muss ein wahnsinniger Schock sein. Das mag ich mir nicht vorstellen, und auch für die, die sich jetzt auf mögliche Evakuierungen vorbereiten müssen, ja, ist das natürlich eine schwierige Situation, die noch Wochen andauern kann, weil es wird dauern, so sagen es die Experten, bis sich dieses Wasser tatsächlich ja vielleicht eine stabile Rinne findet, in der es dann gepflegt abfließen kann.
Also durchaus noch eine extrem angespannte Situation. Ganz herzlichen Dank in die Schweiz zu unserer Korrespondentin Katrin Hondl. Nach dem Bergsturz im Lötschental. Die Situation ist noch relativ unübersichtlich, aber nicht mehr so ganz angespannt wie noch gestern. 10:10 ist es jetzt. Am Sonntag, also übermorgen, wählt unser Nachbarland Polen einen neuen Präsidenten in einer Stichwahl. Zwei Kandidaten stehen sich gegenüber. Rafał Trzaskowski, der Oberbürgermeister von Warschau und Vertreter der liberal-konservativen Regierungspartei Bürgerplattform. Und Karol Nawrocki, Kandidat der nationalkonservativen Peace-Partei. Unterstützung bekommt der auch von Vertretern der US-Regierung, berichtet unser Polen-Korrespondent Martin Adam.
J.D. Vance ist doch nicht gekommen. Der US-Vizepräsident hat abgesagt und stattdessen Heimatschutzministerin Kristi Noem nach Polen geschickt, um bei einem Ableger der konservativen US-Konferenz CPAC Wahlwerbung zu machen. Für Carol, also Karol Nawrocki, den Kandidaten der rechtspopulistischen Peace-Partei.
Wir wollen, dass ihr den richtigen Anführer wählt. Ihr werdet Europa zurück zu konservativen Werten führen. Wir wissen, dass die Menschen ihre Rechte von Gott erhalten und nicht von irgendwelchen ungewählten oder gewählten Bürokraten.
Kurz vor der Stichwahl um die polnische Präsidentschaft kämpft Nawrocki um Stimmen. Vor allem um die knapp 15%, die in der ersten Runde an den rechtsextremen Sławomir Mentzen gegangen sind. Mentzen platziert sich als Königsmacher und lädt beide Stichwahlkandidaten ein zu Verhandlungen auf seinen YouTube-Kanal. 8 Verpflichtungen sollen sie unterschreiben, unter anderem gegen mehr EU-Kompetenzen, höhere Steuern und gegen einen NATO-Beitritt der Ukraine. Nawrocki unterschreibt sie alle und legt noch einen drauf. Versprechen wir den Zuschauern, dass wir auch gegen den Green Deal und den EU-Vertrag Mercosur sind. Auch Rafał Trzaskowski geht zu Mentzen. Der Warschauer Stadtpräsident und liberal-konservative Kandidat hatte die erste Wahlrunde knapp gewonnen. Jetzt braucht auch er mehr Stimmen. Aber Trzaskowski unterschreibt nichts, verspricht aber eine harte Migrationspolitik und geht anschließend mit Mentzen ein Bier trinken. Der Versöhner, der Präsident für alle Polen will Trzaskowski sein. Nawrocki wird im Wahlkampf von Skandalen verfolgt. Er soll einen alten Mann um dessen Wohnung gebracht haben, als Boxer und Türsteher, auch als Zuhälter gearbeitet haben. Trzaskowski präsentiert sich als das Gegenteil. Wählt einen Präsidenten, der Respekt hat vor anderen, der nicht nur an Werte wie Ehrlichkeit und menschlichen Anstand glaubt, sondern sein Leben danach ausrichtet. Trzaskowski tritt an für die regierende Bürgerkoalition von Donald Tusk. Auch die anderen an der Regierung beteiligten proeuropäischen Parteien unterstützen ihn, aber für den Wahlsieg braucht Trzaskowski vor allem Nichtwähler. Viele sind beim ersten Wahlgang zu Hause geblieben, weil sie enttäuscht sind von der Regierung, die kaum geliefert hat, auch aber eben nicht nur, weil der peace-nahe amtierende Präsident Duda Reformen blockiert. Also bittet Premier Tusk um Entschuldigung bei einer Demo vor etwa 150.000 Menschen.
Przepraszam. Tak, bo spodziewaliście się wszyscy, ja też.
Entschuldigung, ja, weil ihr alle habt erwartet, ich auch, dass es schneller geht, mehr und stärker wird. Ihr wartet auch auf das Wort bitte, das in der Politik selten vorkommt. Ja, ich bitte euch sehr, gebt uns Kraft, damit wir Polen ändern können, wie wir es versprochen haben. In den Umfragen stehen Trzaskowski und Nawrocki etwa gleich auf. Am Ende wird die Wahlbeteiligung entscheiden, prophezeien Experten. Ist sie hoch, hat Trzaskowski eine Chance. Bleiben viele Enttäuschte zu Hause, gewinnt Nawrocki. Denn die Wählerinnen und Wähler der Peace kommen auf jeden Fall.
Soweit aus Warschau. Martin Adam, am Sonntag also die Stichwahl für das Amt des polnischen Präsidenten. Und es wird spannend. Es ist jetzt 14:01, RB24 Inforadio Verkehrsservice. 2 dringende Warnmeldungen. Zunächst die südliche A10 Richtung Dreieck Werder. Vorsicht bitte an der Auffahrt Rangsdorf. Da steht ein Pannenfahrzeug auf der Beschleunigungsspur. Und dann haben wir noch die A115. Vorsicht bitte Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm. Zwischen Kleinmachnow und Kreuz Zehlendorf gibt es Behinderungen, auch wegen einer ungesicherten Unfallstelle.
RBB 24 Inforadio Sport.
In Leipzig finden ja derzeit die Turn-Europameisterschaften statt und für Andreas Tober wird das die letzte EM sein. Der Turn-Routinier aus Hannover beendet seine Karriere. Am Samstag, also morgen, steht sein finaler Wettkampf an und da wird die Unterstützung groß sein, weiß Sportreporter Florian Winkler aus Leipzig zu berichten.
Ein letzter Auftritt, noch einmal von den Fans gefeiert werden, noch einmal ein Highlight auf der großen Turnbühne. Am letzten Tag der Heim-EM, am letzten Gerät, einen besseren Abschluss für die Karriere von Andreas Tober gibt es kaum.
Es wird mein letztes Mal im deutschen Dress am Reck sein, im Finale. Es ist ein Wunsch, der für mich in Erfüllung geht und was ab jetzt kommt, ist nur noch genießen. Und dass ich diese Möglichkeit, dieses Privileg überhaupt habe, hier turnen zu dürfen, jetzt nochmal ins Finale zu kommen, ist was ganz, ganz Besonderes.
Trotz Abschied ist der Turner aus Hannover mit sich und seiner Entscheidung im Reinen, mit einem Schuss Wehmut.
Natürlich ist eine gewisse Erleichterung da. Ich habe 4 Olympischen Spiele, 10 EMs, 7 WMs geturnt. Eine Sache, die mir niemand zugetraut hat. Das geht halt nur, wenn man dafür lebt, wenn man diesen Sport liebt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es mir jetzt, obwohl ich weiß, dass es der richtige Schritt ist, hundertprozentig, so schwer fällt aufzuhören.
Toba, der fleißige Arbeiter an den Geräten, der in allen 6 Disziplinen zuverlässig Punkte sammelte, immer im Dienst des Teams. Und selbst als emotionaler Leader einer neuen Turngeneration kein Lautsprecher. Jetzt bekommt der 34-Jährige seinen Abgang nach Maß. Sehr zur Freude von Teamkollege Nils Dunkel.
Diese Bühne, dass er da allein auf dem Podium steht, in einer vermutlich vollen Halle mit Spotlight. Da kriege ich Gänsehaut, das wird richtig, richtig geil. Und ich werde ihn vermissen im Team, weil er war einfach eine konstante Nummer, sowohl von seinen Leistungen als auch vom Persönlichen.
Ohne Turnen geht es für den Routinier aber nicht. Ab Juni wird Tober Landestrainer in Hannover. Eine absolute Herzensangelegenheit.
Ich freue mich auch drauf. Ich freue mich, weil wenn ich diese Leidenschaft und diese Liebe, die ich zu dem Sport verspüre, einfach an die nächste Generation weitergeben kann, dass irgendwer vielleicht auch mal so verrückt ist wie ich und über Grenzen hinausgeht, einfach um zu zeigen, wie schön dieser Sport ist.
Und das darf er in Leipzig selbst noch einmal zeigen. Am letzten EM-Tag bei seinem letzten Auftritt.
Und zwar morgen, dann schwingt Andreas Tober ein letztes Mal um die Reckstange bei der Turn-Europameisterschaft. Aus Leipzig war das der Beitrag von Florian Winkler. Und damit zum Tennis. In gut einer Stunde wird Daniel Altmaier auf der roten Asche von Paris erwartet. Der Mann vom Niederrhein spielt bei den French Open um den Einzug ins Achtelfinale. Dorthin will es aber auch sein Gegner natürlich schaffen. Aus Paris mehr von Steffen Gahr.
Hamar Medjedovic ist ein junger Serbe, 21 Jahre alt, ein Hitzkopf, wie Altmaier sagt. Aber dass Medjedovic ihm sportlich gefährlich werden kann, hat der Deutsche dieses Jahr schon erlebt. Beim Turnier in Marseille hat er das einzige Duell zwischen beiden verloren. Aber der 26-jährige Altmaier hat mehr Grand-Slam-Erfahrung und er macht in Paris auf und neben dem Platz einen entspannten und selbstbewussten Eindruck. Kein Wunder, nachdem er hier zum Auftakt die Nummer 4 der Welt geschlagen hatte. Jetzt will Altmaier wieder ins Achtelfinale von Paris. Das hatte er vor 5 Jahren schon einmal geschafft.
In einer Stunde knapp geht's los aus Paris. Von den French Open war das Steffen Gahr.
Werbung.
Im vergangenen Jahr war Amazon der weltweit größte Abnehmer von erneuerbarer Energie. Und das heißt, dass immer mehr unserer Energie aus Windparks wie diesem stammt. Leute, wollten wir das eigentlich nicht in einem Solarpark aufnehmen? Um mehr zu erfahren, besuche aboutamazon.de/Nachhaltigkeit.
Eine gute Küche ist Lieblingsort, ist Familientreff und Genusszentrum. Eine gute Küche ist der Mittelpunkt des Lebens. Und Küchenaktuell ist Ihr Spezialist für gute Küchen. Entdecken Sie Qualität und Top-Service zum besten Preis bei Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen. Jetzt Beratungstermin vereinbaren. Zu Hause, online oder in einem unserer 17 Fachmärkte. Küchenaktuell.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Michael Mellinger.
A10, westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest stehen Sie an einer Baustelle etwa 30 Minuten im Stau. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben mit plus 10 Minuten. A115 Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm zwischen Kleinmachnow und Kreuz Zehlendorf gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin. Geduld brauchen Sie auf der A100 Richtung Neukölln zwischen Dreieck Charlottenburg und Dreieck Funkturm und im weiteren Verlauf zwischen Detmolder Straße und Alboinstraße. Sowie Richtung Wedding zwischen Schmargendorf und Dreieck Funkturm. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich inzwischen wieder passieren und es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Totenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee.
20 nach 1 ist es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Clemens Schulze, schönen guten Tag. Es gibt ja immer noch Leute, die den menschengemachten Klimawandel leugnen, obwohl die Messwerte mehr als eindeutig sind und auch die weltweite Häufung von Extremwetterereignissen. Jetzt liegt eine weitere Studie vor, die die Folgen beschreibt und die sind durchaus drastisch. Details in den Meldungen mit Michael Mellinger.
Weltweit gibt es inzwischen doppelt so viele Tage mit extremer Hitze wie vor Beginn des menschengemachten Klimawandels. Das geht aus Untersuchungen mehrerer Klimaorganisationen hervor. So war in den vergangenen 12 Monaten rund die Hälfte der Menschheit im Schnitt einen Monat mehr der Hitze ausgesetzt als üblich. Aktuell gibt es Hitzewellen in Spanien und Portugal. Aus Madrid Christian Sachsinger.
Heiße Wüstenluft hat sich schon seit Anfang der Woche auf der iberischen Halbinsel breit gemacht. Tag für Tag sind die Temperaturen angestiegen und haben jetzt an manchen Orten 40 Grad erreicht. Für die meisten der autonomen Gemeinschaften Spaniens, vergleichbar mit den deutschen Bundesländern, gibt es für heute und teilweise auch noch für morgen Hitzewarnungen. Auch in Portugal haben die Behörden Hitzewarnungen herausgegeben. Dort werden lokale Temperaturrekorde für den Mai vermeldet. Unangenehm auch, für die nächsten Tage wird hier mit Wüstenstaub gerechnet, ein Problem für die Luftqualität.
Nach dem massiven Gletscherabbruch in der Schweiz bereiten sich weitere Menschen darauf vor, ihre Häuser zu verlassen. Noch immer steigt das Wasser, das sich hinter dem gigantischen Schuttkegel aufgestaut hat. Laut Katastrophenstab ist die Kante des meterhohen Eis-, Fels- und Geröllbergs im Lötschental fast erreicht. Noch ist aber unklar, ob das Wasser nach und nach abfließen kann oder sich in einer großen Flutwelle den Weg Richtung Tal bahnt. Das könnte zwei tiefer liegende Gemeinden betreffen. Das Dorf Blatten liegt bereits fast völlig unter meterhohem Schutt. Die rund 300 Einwohner waren in der vergangenen Woche in Sicherheit gebracht worden. Die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens ist nach Einschätzung der Vereinten Nationen inzwischen von einer Hungersnot bedroht. Die UNO teilte in Genf mit, Israel lasse weiter fast keine humanitäre Hilfe mehr in das Küstengebiet. Nur ein Teil der Lastwagen mit Lebensmitteln habe überhaupt eine Genehmigung erhalten, bis zur Grenze zu fahren. Von dort kämen sie dann aber aufgrund bürokratischer und sicherheitstechnischer Hindernisse praktisch nicht weiter. Israel hatte eigentlich zuletzt seine Blockade für UNO-Hilfslieferungen nach gut 11 Wochen aufgegeben. Die Lage bleibt nach Angaben von Beobachtern aber katastrophal. Brandenburgs neuer Innenminister Wilke hält das Flüchtlingszentrum in Eisenhüttenstadt für verzichtbar. Der parteilose Politiker stellte im RBB 24 Inforadio Änderungen bei der Unterbringung von Geflüchteten im Land in Aussicht. Werner Schoninger, RBB 24.
Wilke will die Zukunft des sogenannten Dublin-Zentrums in Eisenhüttenstadt offen lassen. Hier leben Geflüchtete, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Wilke zufolge kommen weitere derartige Flüchtlinge wegen der verschärften Grenzkontrollen, aber jetzt ohnehin nicht mehr nach Deutschland. Die Gelder für weitere Erschließungsarbeiten des Zentrums könne man daher andernorts womöglich besser einsetzen, so Wilke. Es sei immer seine Position gewesen, dass Menschen das Land verlassen müssen, die kein Bleiberecht haben, betonte Brandenburgs Innenminister. Dafür gelte es, die Rückführungen zu optimieren. Wer ein Bleiberecht habe und einen Beitrag für die Gesellschaft leiste, sei aber willkommen.
Der insolvente Modehersteller Gary Weber schließt all seine Geschäfte in Deutschland. Das Unternehmen teilte in Halle-Westfalen mit, der Gläubigerausschuss habe dem Übernahmekonzept der spanischen Modefirma Victrix zugestimmt. Das Familienunternehmen will demnach nur die Marke Gary Weber übernehmen, nicht aber die etwa 40 Läden in Deutschland und weitere in anderen Ländern. Sie sollen in den kommenden Monaten schließen. Die Modeprodukte sollen demnach künftig in Geschäften verkauft werden, die auch andere Marken im Sortiment haben. Gary Weber ist seit langem in der Krise. Alle bisherigen Sanierungsversuche sind gescheitert. Über die wirtschaftlichen Details des Verkaufs wurde nichts bekannt. In den USA gibt es ein juristisches Hin und Her über die Zollpolitik der Trump-Regierung. Ein Berufungsgericht in Washington hat die angeordnete Blockade fast aller Importzölle vorerst aufgehoben. Das Gericht prüfe nun erst einmal den Fall, hieß es in einer Verfügung. Es forderte die Regierung auf, ihre Position binnen 10 Tagen darzulegen. Zuvor hatte ein Bundesgericht fast alle von Trump verhängten Zollaufschläge für rechtswidrig erklärt. Trump hatte sich auf ein Notstandsgesetz berufen. Das Gericht erklärte, solche Entscheidungen zur Zollpolitik könne nur der Kongress treffen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wolkig, später von Südwesten freundlicher. Aktuell in Berlin-Buch 19 und in Steglitz 21 Grad, in Frankfurt-Oder 17 und in Senftenberg 24 Grad. Nachts wechselnd bewölkt, aber meist trocken, Tiefstwerte bis 12 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer oder Gewitter, maximal 24 bis 28 Grad. Die Zeit 13.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mein Name ist Clemens Schulze, ich grüße Sie. Im jetzt zu Ende gehenden Frühjahr war es deutlich zu warm und es hat deutlich zu wenig geregnet. Das ist das Fazit des Deutschen Wetterdienstes. Nur zweimal seit Aufzeichnungsbeginn im Jahre 1881 war es trockener. Auch wenn davon die letzten Tage bei uns in der Region relativ wenig zu spüren war, es wird eben zunehmend heißer auf unserem Planeten. Das wird besonders für die junge Generation in den nächsten Jahren ein Problem. Ulrike Brandt vom SWR hat mit Kinderärzten darüber gesprochen und sich in einer Kita umgehört, wo man sich auf die steigenden Temperaturen schon vorbereitet.
Zwei Kinder liefern sich ein Wettrennen auf drei Rädern. Fast alle Kinder aus der Wilden 13 wuseln auf dem Hof herum. Die Wilde 13 ist eine städtische Kita in Landau im Süden von Rheinland-Pfalz. Jetzt gerade knallt die Sonne vom Himmel. Deshalb ist Leiterin Martina Julia froh, dass es auch schattige Orte gibt.
Unsere beiden wunderschönen uralten Bäume, die Gott sei Dank noch gesund sind, die spenden natürlich am meisten Schatten. Aber hier haben wir ringsum auch die neu gepflanzten 7 Bäume. Die sind zum Teil noch ein bisschen klein. Und hier hinten und hier vorne, diese beiden Sonnenschirme, da muss ich ehrlich sagen, das hat uns sehr weitergeholfen, dass wir uns die anschaffen konnten.
Mit den Sonnenschirmen meint Kita-Leiterin Martina Julia zwei große, helle Sonnensegel. Die wurden vor kurzem über ein Förderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz angeschafft für 8.000 Euro. In der Landauer Kita macht man sich schon länger Gedanken darum, wie man die Kinder vor UV-Strahlung und Hitze schützen kann. Denn das ist eine Gefahr, sagt der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte BVKJ. Und die Klimakrise habe noch mehr Auswirkungen. Christoph Wettach ist Kinderarzt in Baden-Württemberg und engagiert sich im BVKJ.
Wenn es heißer wird, werden sich die Kinder weniger bewegen. Wir werden noch mehr übergewichtige Kinder auf Dauer kriegen. Dann gibt es die Tropenkrankheiten. Da werden wir Krankheiten behandeln müssen, die wir mal im Studium gelernt haben vor 30 Jahren. Und ein ganz, ganz großes Feld sind die mentalen Belastungen, Klimaangst. Man weiß, an heißen Tagen sind die Leute aggressiver, es gibt mehr Selbstmorde.
Die Liste, die Kinderarzt Wettach aufzählt, ist sogar noch länger. Er fordert, die Treibhausgasemissionen deutlich zu senken. Das fordert auch der Kinderschutzbund, ein Verein, der deutschlandweit aktiv ist. Joachim Türk, Vizepräsident vom Kinderschutzbund, will,
dass man die Klimapolitik ausrichtet an den Interessen der Kinder und nicht an den Interessen der Rentner. Es ist schwierig. Die Rentner sind viel mehr und die Rentner dürfen wählen. Aber ich hätte gerne, dass man die Politik insgesamt, aber besonders die Klimapolitik ausrichtet daran, was auf die Kinder wartet in 10, 15 Jahren.
Die Klimakrise bedroht die Rechte der Kinder, sagen Kinderärzte und Kinderschutzbund. Zum Beispiel das Recht auf gleiche Chancen, das Recht auf eine gesunde Umwelt und auf ein gesundes Aufwachsen.
Kinder in der Klimakrise und die Folgen dieser Klimakrise. SWR-Reporterin Ulrike Brandt hat sich umgehört. Zwei Buchstaben können das Leben schlagartig auf den Kopf stellen. MS, Multiple Sklerose. Die entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems trifft jedes Jahr rund 15.000 Menschen neu. Heute, am Welt-MS-Tag, wollen Betroffene ganz besonders auf die Krankheit aufmerksam machen. RBB-Gesundreporterin Ursula Stamm hat eine junge Frau getroffen, die schon viele Jahre mit MS lebt.
Es fing in der Grundschule an. Die damals 10-jährige Lea Mansur hatte Gefühlsstörungen in Armen und Beinen und konnte irgendwann nicht mehr richtig laufen. Kurze Zeit später war klar, sie leidet unter Multipler Sklerose, und zwar unter einer schweren Form mit starken Schüben.
Meine Schübe sind bisher ganz, ganz unterschiedlich verlaufen. Also sowohl Lähmungserscheinungen in den Beinen als auch Missempfindungen, Sehstörungen, Sprachstörungen. Alles war irgendwie einmal dabei und natürlich der emotionale Ballast, den man da mit sich trägt.
Während ihre Mitschüler lernen, Sport machen und sich verabreden, sitzt oder liegt Lea zu Hause.
Wirklich schlimm war die Zeit in der Pubertät, das sage ich auch in jedem Interview so. Das war einfach eine Zeit, in der man merkte, man kann nicht so wie Gleichaltrige und nicht so wie andere. Und man ist viel auf Missverständnisse gestoßen.
wie zum Beispiel, dass MS für Muskelschwund steht oder gar ansteckend ist. In den ersten Jahren ihrer Erkrankung gab es noch keine ausreichend stark wirkenden Medikamente für ihre schwere Form der MS. Das hat sich inzwischen geändert. Durch den seit 2021 zugelassenen monoklonalen Antikörper Ofatumumab.
Das spritze ich mir in den Bauch, immer am 24. Da habe ich einen ganz festen Tag, damit der Rhythmus nicht durcheinander kommt. Und das mache ich jetzt schon seit einigen Jahren. Damit fahre ich sehr gut. Das ist quasi eine Spritze, die ist als Pen verpackt, also schon komplett bereit. Die brauche ich mir quasi nur noch in die Bauchdecke drücken und der Rest geht von alleine. Und damit fahre ich wirklich gut.
Anfängliche Nebenwirkungen wie Hautreizungen und Missempfindungen hat sie inzwischen nicht mehr. Nur die starke Müdigkeit, 24 Stunden nach der Spritze, ist geblieben. Nachdem sie in ihrer Kindheit und Jugend teilweise im Rollstuhl sitzen musste, hat die 24-Jährige inzwischen einen fast normalen Alltag.
Ich arbeite in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, also auch im Schichtsystem, um genauer zu sein, im 24-Stunden-System. Und nebenbei studiere ich noch soziale Arbeit im 6. Semester.
An ihrem Arbeitsplatz und im Studium geht sie ganz offen mit ihrer Erkrankung um.
Wenn ich dann wirklich mal einen Schub habe oder ich Tage habe, wo es mir nicht so gut geht, dass ich mich dann nicht von vorne erklären muss. Ich kann dann einfach sagen, heute spielt die MS verrückt und dann ist es auch gut.
Lea Mansour ist ein positiver Mensch und hat viel Unterstützung durch ihre Familie und ihren Partner. Angst vor einer Verschlechterung ihrer MS hat sie nicht, aber Respekt vor der Krankheit mit den 1000 Gesichtern.
Sollte ich jetzt einen Schub bekommen und würde nochmal im Rollstuhl landen, dann wäre das mit Sicherheit eine schwere und schlimme Zeit für mich. Aber ich weiß, dass es danach auch wieder bergauf geht.
Das sagt Lea Mansour, die seit ihrem 10. Lebensjahr an Multipler Sklerose leidet und sich für mehr Aufklärung über die Erkrankung einsetzt. RBB-Gesundreporterin Ursula Stamm hat mit ihr gesprochen, anlässlich des heutigen Welt-MS-Tages. 2:02 ist es, RBB24 Info, die Verkehrsservice, eine ganz frische Warnmeldung von der A13. Vorsicht bitte, Berlin Richtung Dresden. Zwischen Großköris und Teubitz liegen Reifenteile auf der rechten Spur. Dort steht außerdem ein defekter LKW auf der Standspur. Das Bargeld verschwindet so langsam immer mehr aus unserem Alltag. An der Ladenkasse zahlen ja inzwischen sehr viele Leute bargeldlos mit Karte oder mit dem Handy. Dienste, die man dafür nutzen kann, waren bisher etwa Google Pay, Apple Pay oder auch Vero. Und jetzt kommt auch noch PayPal dazu. Die US-Firma testet das bargeldlose Zahlen vor Ort. Und zwar hier in Deutschland als weltweit erstem Markt. ARD-Finanzredakteurin Ursula Meyer hat sich das mal in der Praxis angeschaut.
Diesen neuen Service möchte ich in einem Frankfurter Café ausprobieren. An der Ladentheke gibt Verkäuferin Lara meine Bestellung ein. Einmal Cappuccino mit Gebäck. Dann fragt sie:
Mit Karte?
Geht es hier auch mit PayPal?
Wir versuchen es mal.
Auf einem Handy öffne ich die PayPal-App. Dort wird mir eine virtuelle Bankkarte angezeigt. Mit der kann ich tatsächlich ohne Probleme zahlen. Auch für die Verkäuferin Lara ist das eine neue Erfahrung.
Ich wusste nicht, dass man so zahlen kann, aber es geht.
Und zwar ohne, dass das Kartenlesegerät dafür verändert werden muss. Den Zahlungsdienstleister PayPal kennen zwar die meisten Kunden im Café, aber hauptsächlich nutzen sie ihn bisher rein für Einkäufe im Internet.
PayPal habe ich, ja, aber ich habe selber an der Kasse noch nie benutzt.
Ich benutze eigentlich immer Apple Pay.
Ich bezahle eher mit Kreditkarte.
Ich hole mir immer Bargeld.
Scheine und Münzen zücken die Deutschen an der Kasse allerdings immer seltener. Laut Bundesbank wurde zuletzt 2023 in knapp der Hälfte aller Fälle bar gezahlt. Da wittert das US-amerikanische Unternehmen PayPal offenbar seine Chance. Beim Bezahlen im Internet ist die Firma in Deutschland bereits vorn. Das zeigt eine aktuelle Studie des Handelsinstituts EHI. Jetzt hat die Firma das Zahlen vor Ort im Geschäft für sich entdeckt, um die eigene Position noch auszubauen. Man wolle das Bezahlen mit dem Handy noch bekannter und bequemer machen, sagt Matthias Rosch, bei PayPal für Privatkunden und Finanzdienstleistungen zuständig.
Es mag für den einen oder anderen etwas kompliziert oder technisch herausfordernd sein. Mit unserer Lösung machen wir das für den Kunden sehr einfach. Alles, was man braucht, ist ein hinterlegtes Bankkonto. Das haben die meisten schon für ihre Online-Einkäufe bei uns und die PayPal-App.
Bundesweit hätten schon Millionen Leute diese App. Die müssten sie aktualisieren, um den neuen Service nutzen zu können. Dann funktioniere die App wie eine Art virtuelle Debitkarte. Für Verbraucher sei der Service kostenlos und dazu sicher, erklärt Rosch.
In dem Moment, in dem der Kunde das Smartphone bei der Ladenkasse auflegt, wird ein Einmalcode an das Kartenterminal übermittelt, das auch nur für diese eine Zahlung genutzt werden kann. Also es werden nicht die Kartendetails übermittelt, es wird auch schon gar nicht das Bankkonto oder ähnliche Daten übermittelt. Und das führt dazu, dass das einen sehr hohen Sicherheitsstandard erfüllt.
Auch der Bankenverband hält solche Zahlungen über kurze Distanz für sicher, zumal Verbraucher sie noch einmal autorisieren würden, etwa mit ihrem Fingerabdruck auf dem Handy. Sei es PayPal, Apple, Google, Visa oder auch Mastercard, auf dem europäischen Bezahlmarkt mischen bereits viele US-Firmen mit. Diesen Trend beobachtet die Frankfurter Verbraucherschützerin Katharina Lawrence mit Sorge.
Wir sehen einfach, viele Anbieter haben außereuropäische Herkunft und es wäre schön, wenn es auch in Europa mehr Konkurrenz gäbe.
Beispiel Vero. Das ist ein rein europäisches Bezahlsystem, das Verbraucher seit etwa einem Jahr nutzen können. Bisher können sie sich allerdings nur gegenseitig Geld schicken. Das Bezahlen im Internet oder an der Ladenkasse ist noch nicht möglich. Bei den Statistiken zum Bezahlverhalten taucht Vero bislang kaum auf.
Soweit ARD-Finanzredakteurin Ursula Meyer mit Details über das bargeldlose Zahlen, das jetzt auch mit dem Online-Dienst PayPal möglich ist.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Tja, und plötzlich war die Nummer 3 weg. Anfang Juni ging der Reiseanbieter FTI pleite, also vor einem Jahr knapp. Viele Pauschalurlauber haben ihr Geld vom Reisesicherungsfonds inzwischen zwar zurückbekommen, doch einige warten noch immer vergeblich, weiß unser Wirtschaftsreporter Johannes Frevel.
Nach TUI und der Tour war FTI die Nummer 3 am deutschen Markt. Vor einem Jahr meldete der Reiseveranstalter Insolvenz an. Wer schon im Urlaub war, musste seine Reise vor Ort im Hotel mitunter erneut bezahlen, in diesen und auch in jenen Fällen, in denen der Urlaub erst noch bevorstand, war das Geld erstmal weg. Erstatten soll es der Reisesicherungsfonds der Branche. Doch ein Jahr nach der Pleite haben Tausende ihr Geld noch immer nicht beklagt. Felix Metmann, Rechtsexperte des Verbraucherzentrale Bundesverbands VZBV.
Von den rund 169.000 eingegangenen Anträge sind 160.000 abgeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt nach einem Jahr noch etwa 9.000 Anträge offen. Das ist immer noch eine ganze Menge. Und häufig liegt es gar nicht mal am Deutschen Reisesicherungsfonds, sondern zum Beispiel an Reisebüros, die einen Namen zum Beispiel falsch übermittelt haben. Und schon kann der Deutsche Reisesicherungsfonds das nicht richtig zuordnen. Dann muss man sich leider auch nochmal an das Reisebüro wenden.
Probleme gibt es auch beim sogenannten Agenturinkasso. Urlauber haben ans Reisebüro gezahlt. Das hat die Zahlung aber nicht an die inzwischen insolvente FTI weitergeleitet. Einige Reisebüros hätten die treuhändisch eingenommenen Kundengelder einfach kassiert und nicht zurückgezahlt, kritisiert Maria Linhoff, einige schwarze Schafe der Branche. Linhoff ist Chefin des Verbandes der unabhängigen selbstständigen Reisebüros und stellt in Aussicht:
Das wird nicht im Sande verlaufen, worauf viele vielleicht im Augenblick, die Geld vereinnahmt haben, hoffen. Das wird nicht passieren. Man muss auch als Reisebüro wissen, und das sage ich ganz deutlich, wann es übergeht in Veruntreuung oder Unterschlagung. Und hier sind Dinge passiert, die einfach nicht gehen.
Dort und in tausenden anderen komplizierten Fällen hakt es noch. Dennoch stellt Verbraucherrechtsexperte Felix Metmann dem noch jungen Reisesicherungsfonds nach Startproblemen beim ersten großen Insolvenzfall FDI ein insgesamt positives Zeugnis aus.
Wir haben eine wirklich gute Regelung jetzt zur Insolvenzabsicherung in Deutschland. Meine wichtige Bitte ist, dass jetzt durch solche großen Pleiten nicht der Eindruck entsteht, da funktioniert irgendetwas nicht. Denn es funktioniert. Es hat jetzt in diesem Fall leider etwas auch zu lange gedauert. Aber grundsätzlich sollten sich die Reisenden darüber bewusst sein, dass wenn sie eine Pauschalreise buchen, dass da die vorausgezahlten Gelder auch sicher sind und sie die zurückbekommen.
Ein Jahr nach der FDI-Pleite ist dieses Versprechen allerdings noch immer nicht ganz eingelöst.
Tja, es läuft nicht ganz reibungslos für die Geschädigten der FDI-Pleite ein Jahr nach dem Zusammenbruch. Johannes Frevel informierte.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Die Meldung von Straße und Schiene hat Michael Mellinger.
Vorsicht auf der A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Großköris und Teupitz liegen Reifenteile auf der rechten Spur. Dort steht außerdem ein defekter LKW auf der Standspur. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle mit plus 20 Minuten. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben mit plus 10 Minuten. A115 Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm zwischen Kleinmachnow und Kreuz Zehlendorf gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Die B158 ist nach einem Unfall bei Bad Freienwalde zwischen der B167 und Schiffmühle gesperrt. Stadtverkehr Berlin, Geduld brauchen Sie auf der A100 Richtung Neukölln zwischen Dreieck Charlottenburg und Dreieck Funkturm und im weiteren Verlauf zwischen Detmolder Straße und Alboinstraße sowie Richtung Wedding zwischen Schmargendorf und Dreieck Funkturm. In Müggelheim ist die Straße Alt-Müggelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. Und aktuell ist zur S-Bahn. Wegen eines Polizeieinsatzes in Priesterweg kommt es auf den Linien S2, 25 und 26 zu Verspätungen und Zugausfällen.
13.40 Uhr ist es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze, schönen guten Tag. Zwar hat es ein bisschen geregnet die letzten Tage hier bei uns, aber die Trockenheit des Frühjahrs steckt tief in den Böden. Woanders stürzt Wasser wie aus Eimern von Himmel, dazu immer heftigere Stürme, Waldbrände, Hitzewellen. Der Klimawandel wird spürbarer. Eine neue Studie zeigt, wie stark. Meldung jetzt mit Michael Mellinger.
Durch den Klimawandel hat sich die Zahl der Tage mit extremer Hitze weltweit verdoppelt. Das geht aus einem Bericht hervor, den Klimaforscher mehrerer Organisationen verfasst haben. Aus dem ARD-Kompetenzzentrum Klima, Susanne Henn.
Allein in den letzten 12 Monaten, den heißesten, die je gemessen wurden, war rund die Hälfte der Menschen weltweit einen Monat mehr mit extremer Hitze ausgesetzt als in ihrer Region üblich. In 195 Ländern, darunter Deutschland, gibt es mittlerweile doppelt so viele Hitzetage als vor Beginn des Klimawandels, so die Autoren des Berichts. Mit zunehmender Tendenz, denn die Wahrscheinlichkeit extremer Hitzewellen steige, je länger wir fossile Energieträger nutzen. Keine Region der Erde bliebe davon verschont, aber in vielen Ländern würden die damit einhergehenden Gefahren immer noch unterschätzt. Vor allem alte und kranke Menschen, aber auch Kinder, Schwangere und Menschen, die draußen arbeiten, seien besonders betroffen.
Nach dem massiven Gletscherabbruch in der Schweiz bereiten sich weitere Menschen in den darunterliegenden Dörfern darauf vor, ihre Häuser zu verlassen. Hinter den Geröllmassen im verschütteten Dorf Blatten staut sich weiter Wasser. Von Flugzeugen aus wird die Lage beobachtet. Unsere Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl.
Das Wasser in dem See, der sich nach dem gigantischen Berg- und Gletschersturz aufgestaut hat, habe begonnen, sich einen Weg durch die Geröllmassen zu bahnen. Das sei ein ziemlich günstiges Szenario, denn je mehr Wasser auf diese Weise abfließe, desto geringer werde die Gefahr einer weiteren Katastrophe durch einen plötzlichen Durchbruch, so der verantwortliche Kantonsgeologe. Gleichzeitig steige das Wasser hinter dem enormen Schuttkegel weiter. Die Experten können deshalb nicht ausschließen, dass große Wassermengen plötzlich durchbrechen und sich zusammen mit dem Geröll in eine gefährliche Schutt- und Schlammlawine verwandeln.
Die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens ist nach Einschätzung der Vereinten Nationen inzwischen von einer Hungersnot bedroht. Die UNO teilte in Genf mit, Israel lasse weiter fast keine humanitäre Hilfe mehr in das Küstengebiet. Nur ein Teil der Lastwagen mit Lebensmitteln habe überhaupt eine Genehmigung erhalten, bis zur Grenze zu fahren. Von dort kämen sie dann aber aufgrund bürokratischer und sicherheitstechnischer Hindernisse praktisch nicht weiter. Israel hatte eigentlich zuletzt seine Blockade für UNO-Hilfslieferungen nach gut 11 Wochen aufgegeben. Die Lage bleibt nach Angaben von Beobachtern aber katastrophal. Brandenburgs neuer Innenminister Wilke hält die Zukunft des Flüchtlingszentrums in Eisenhüttenstadt für offen. Der parteilose Politiker sagte im RBB 24 Inforadio, das Dublin-Zentrum sei wegen der verschärften Grenzkontrollen nicht mehr unbedingt notwendig. Dort werden Menschen untergebracht, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Diese kämen wegen der verschärften Grenzkontrollen aber jetzt ohnehin nicht mehr nach Deutschland. Wilke begrüßte außerdem die Migrationspolitik der neuen Bundesregierung. Die Asylbewerberzahlen gingen stark nach unten. Aber Menschen, die einen Anspruch haben und einen wichtigen Beitrag leisten, müssten bleiben und seien sehr willkommen. Der insolvente Modehersteller Gary Weber schließt all seine Geschäfte in Deutschland. Das Unternehmen teilte in Halle-Westfalen mit, der Gläubigerausschuss habe dem Übernahmekonzept der spanischen Modefirma Victrix zugestimmt. Das Familienunternehmen will demnach nur die Marke Gary Weber übernehmen, nicht aber die etwa 40 Läden in Deutschland und weitere in anderen Ländern. Sie sollen in den kommenden Monaten schließen. Die Modeprodukte sollen demnach künftig in Geschäften verkauft werden, die auch andere Marken im Sortiment haben. Gary Weber ist seit langem in der Krise. Alle bisherigen Sanierungsversuche sind gescheitert. Über die wirtschaftlichen Details des Verkaufs wurde nichts bekannt. In Berlin wird ab heute das 200-jährige Bestehen der Museumsinsel gefeiert. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz lädt bis Sonntag zu Veranstaltungen, Führungen, Workshops und Konzerten ein. Kostenlose Führungen sollen Einblicke in die Geschichte und die Architektur der Museumsinsel geben. Sie gehört seit 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Mit einem Tagesticket für 14 Euro können alle Häuser des historischen Ensembles sowie die Sonderausstellungen besichtigt werden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wolkig, später von Südwesten freundlicher. Aktuell in Berlin Buch 19 und in Steglitz 21 Grad, in Frankfurt Oder 17 und in Senftenberg 24 Grad. Nachts wechselnd bewölkt, aber meist trocken, Tiefstwerte bis 12 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer oder Gewitter, maximal 24 bis 28 Grad. Die Zeit 13.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Clemens Schulze für Sie im Studio. Ich grüße Sie. Der Straußsee bei Strausberg im Märkisch-Oderland hat ein Problem. Er verliert Wasser. Um einen Meter ist der Wasserstand in den vergangenen 20 Jahren gesunken und der Blick in die Zukunft ist ziemlich düster. Wenn es so trocken bleibt wie bisher, könnte der See noch mal 4 Meter verlieren. Schon seit einiger Zeit gibt es deshalb die Idee, den Straußsee über eine 17 Kilometer lange Rohrleitung aus dem Kriensee bei Rüdersdorf zu fluten. Experten sagen allerdings jetzt, aus dieser Idee wird nichts werden. Über das Ergebnis und wie es vor Ort bewertet wird, dazu mehr von RBB-Reporterin Sabine Zitschke.
Das Fazit der Experten der Firma Josweg aus Karlsruhe ist ernüchternd, aber klar. Die Ingenieure und Hydrologen sehen eine Fremdflutung des Straußsees als nicht genehmigungsfähig an. Die hohen Sulfatwerte würden das Ökosystem des Straußsees nachhaltig schädigen. Für Bürgermeisterin Elke Stadler steht diese Überleitungsidee aus dem Rüdersdorfer Kriensee also vor dem Aus.
Es ist nicht einfach und die Auswirkungen, die auch hier beschrieben sind, sind ernst zu nehmen, wenn es um die Sulfatbelastungen geht. Und wenn man kann nicht sagen, wir wollen das jetzt so und dann passt das so.
Doch Frank Weber von der Bürgerinitiative Straußsee gibt sich damit nicht zufrieden. Er hadert mit den präsentierten Messungen.
Es brauchen im Gutachten sowohl Vergangenheitswerte an Sulfat als auch Zukunftswerte und nicht nur ein Ist-Zustand.
Denn es bleibt unklar, warum die Sulfatwerte so hoch sind. Wo kommen die Salze her? Aus dem Rüdersdorfer Tagebau? Und auch der bislang so gesunde Straußsee hat dieses Problem.
Weil, wie wir gehört haben, ist der Straußsee ja mittlerweile schlechter, was Sulfatwerte betrifft, als der Durchschnitt der Brandenburger Seen. Und das ist eine Entwicklung, die erst in den letzten 10 Jahren eingetreten ist.
Den Experten genau zugehört hat gestern auch Dirk May. Er beschäftigt sich seit Jahren mit den fallenden Grundwasserständen in der Region und fühlt sich jetzt bestätigt. Der örtliche Wasserversorger würde zu viel Trinkwasser im nahen Wasserwerk Eggersdorf fördern, also quasi unterirdisch den Straußsee anzapfen.
Man könnte sozusagen das Problem deutlich reduzieren. Man könnte sozusagen das Problem sogar umkehren, wenn man zum Beispiel eine Zeit lang halt dort weniger fördert.
Doch das Wasserwerk Eggersdorf versorgt mehr als 100.000 Menschen mit Trinkwasser. Die Entscheidung, hier weniger zu fördern, wäre eine politische. Bürgermeisterin Stadeler, die noch ein Jahr im Amt ist, muss sich jetzt noch einmal mit ihren Abgeordneten über die vielen Gutachten beugen und neue Lösungen zur Rettung des Straußsees suchen. Denn teuer wird es auf jeden Fall.
Im Endeffekt, ob ich so eine komplexe Aufgabe in kurzer Zeit lösen kann, vermag ich zu bezweifeln. Dazu brauchen wir einfach die Unterstützung vom Land Brandenburg, um einfach mal ins Arbeiten zu kommen.
Das sagt die Strausberger Bürgermeisterin Elke Stadeler im Beitrag von Sabine Zitschke. Sie will den Straußsee retten. Das allerdings wird immer schwieriger. Es war ein echtes Zukunftsprojekt, als heute vor 50 Jahren in Paris die Europäische Raumfahrtagentur ESA gegründet wurde. Jetzt steht die ESA vor neuen Herausforderungen, denn die Beherrschung des Weltalls wird immer wichtiger für das, was auf der Erde passiert. Das sieht auch die neue Bundesregierung so. Deshalb hat sie die Entwicklung der Raumfahrt extra im Koalitionsvertrag verankert. Zuständig ist die CSU-Politikerin Dorothee Bär. Hauptstadtkorrespondentin Nicole Markwald schaut auf ihre Aufgaben.
Raumfahrt geht uns alle an. Da hat die neue Forschungsministerin Dorothee Bär ganz praktische Beispiele.
Jeder von Ihnen hat zu Hause irgendwas, was aus der Raumfahrt kommt. Vom Akkuschrauber bis hin zum Klettverschluss. Bis hin zum Strichcode, den die Supermarktkasse scannt.
Doch Raumfahrt ist viel größer. So groß, dass es nun sogar im Namen eines Ministeriums auftaucht. Nämlich im Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Dorothee Bär sagte dazu in ihrer Antrittsrede im Bundestag.
Aber warum heben wir die Raumfahrt besonders hervor? Nicht nur, weil es vielleicht vermeintlich wahnsinnig cool klingt, weil sich der ein oder andere gerne in andere Galaxien oder fremde Welten beamt. Nein, weil das Thema endlich Top-Priorität haben muss, weil die Bedeutung immens ist, weltweit längst erkannt wurde.
Verteidigung, Kommunikation, Klimaschutz, all das funktioniert nur mit Hilfe der Raumfahrt. CDU, CSU und SPD kündigten an, das nationale Raumfahrtprogramm auszubauen und die nationale Weltraumstrategie zu aktualisieren. Im Koalitionsvertrag steht zudem, eigene Fähigkeiten zur Erdbeobachtung und Kommunikation seien unverzichtbar. Dazu zählen das Navigationssatelliten- und Zeitgebungssystem Galileo sowie IRIS², eine multiorbitale Satellitenkonstellation von der EU geplant. Sie soll eine flächendeckende Internetverbindung ermöglichen. Der frühere Koordinator für die deutsche Luft- und Raumfahrt, Thomas Jatzombek von der CDU.
Das ist auch eine Frage von Souveränität am Ende. Und der Krieg in der Ukraine wäre ohne Satelliten nicht möglich. Und da sieht man, wie wichtig das für uns auch in Europa ist, hier eigenständig zu werden und aus der Abhängigkeit herauszugehen.
Deutschland will sich künftig noch stärker in der Europäischen Raumfahrtagentur ESA einbringen. Und schließlich geht es um mehr Unterstützung für deutsche Startups und mittelständische Unternehmen in der Branche. Die übrigens sieht sich im Aufwind. Der Gesamtumsatz der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie stieg um 13% und liegt mit 120.000 Mitarbeitern auf neuem Rekordwert. Zu den Planspielen gehört auch, dass ein deutscher Astronaut oder Astronautin mit einer internationalen Mission zum Mond fliegt. Dafür wurde bereits im vergangenen Jahr Luna eröffnet. Ein Mondtrainingszentrum, betrieben vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und der ESA.
Und die Europäische Raumfahrtagentur ESA, die wird heute 50 Jahre alt. Das waren die Informationen aus dem Hauptstadtstudio von Nicole Markwald um 2:09. Den Meta-Konzern verbindet man bisher vor allem mit Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram oder auch WhatsApp. Aber in Zukunft könnte Meta auch in der Rüstungsindustrie eine Rolle spielen. Denn der Konzern will Produkte für das US-Militär entwickeln. Unser Korrespondent in Kalifornien, Nils Dams, hat da gleich mal ein Beispiel. Einen Helm, der mit künstlicher Intelligenz und Virtual-Reality-Technik ausgestattet ist.
Eagle Eye heißt der Hightech-Helm. Die Technik soll die Seh- und Hörfähigkeiten der Soldatinnen und Soldaten erhöhen. So sollen sie zum Beispiel Drohnen erkennen können, die noch kilometerweit entfernt sind. Der Helm soll mit Software von Anduril und Metas KI-Modellen funktionieren. Die beiden Firmen entwickeln das Gerät zusammen. Sie bewerben sich damit um einen Auftrag des US-Militärs in Höhe von zunächst $100 Millionen. Das berichtet das Wall Street Journal. Um Zeit und Geld zu sparen, hat Donald Trump das US-Militär angewiesen, mehr auf kommerzielle Software und Technik von Startups zu setzen. Unter anderem stellt auch die KI-Firma OpenAI Software für Verteidigungszwecke zur Verfügung. Hinter dem kalifornischen Verteidigungs-Startup Anduril steht dessen Gründer Paul Malaki, ein alter Bekannter von Meta-Chef Mark Zuckerberg. Als Teenager hat Lucky das Startup Oculus gegründet, das vor allem VR-Brillen für Computerspiele hergestellt hat. 2014 hat es Facebook, heute Meta, gekauft und den 32-jährigen Lucky zum Milliardär gemacht.
Der Meta-Konzern will also künftig auch Produkte für das US-Militär entwickeln. Nils Dams war das, unser Korrespondent für das Silicon Valley.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Die Museumsinsel in Berlin mit ihren 6 Museen mitten in der City ist ja eigentlich immer ein Besuch wert. An diesem Wochenende aber umso mehr, denn die Museumsinsel feiert 200-jähriges Bestehen mit einem großen Festwochenende, natürlich dem Inselfest. Was da alles geplant ist, hat sich RB24-Inforadio-Reporterin Jessica Wiener mal ein bisschen genauer angeschaut. Sie meldet sich jetzt von der Museumsinsel. Offiziell gestartet ist das Inselfest ja heute Vormittag schon, Jessica. Was ist denn aktuell los?
Also die Menschen strömen zur Museumsinsel, man kann es nicht anders sagen. Schon vor 10 Uhr standen die ersten vor den einzelnen Museen, um reinzukommen. Das waren vorhin größtenteils noch die üblichen Touristengruppen. Mittlerweile ist es wirklich sehr wuselig geworden. Überall ist etwas los. Hier im Kolonnadenhof, wo ich gerade stehe, zwischen der alten Nationalgalerie und dem neuen Museum, ist eine große Bühne aufgebaut. Da stehen die Menschen davor oder sie liegen ganz entspannt in den Sonnenliegen, die auf den Rasen gestellt wurden, wie dieser Mann, der zufällig vorbeikam und ganz angetan ist von der Atmosphäre.
Sehr schön, also wirklich einmalig. Einmalig. Auch das zeigt auch die Größe Berlins und beeindruckt mich.
Neben ihm auf dem Rasen sind noch Decken ausgebreitet, auf denen Workshops stattfinden. Und auch die Kolonnaden sind voll, Reihe an Reihe. Die Tische mit allerlei Dingen, die da ausprobiert werden können. Genau dafür ist auch diese Besucherin mit ihrer Tochter gekommen.
Vor allem hatte ich mich gefreut auf die Aktivitäten für die Kinder, dass sie sich eben auch die Museen anschauen können, weil so haben wir jetzt die Möglichkeit, 6 Museen anzugucken.
Und wer jetzt eben nicht gerade bei einem Workshop sitzt, der flaniert hier vielleicht auch ganz entspannt entlang die Kolonnaden, genießt den Blick auf die Spree oder die machen halt einen Abstecher in den Food Court, der hier auch direkt zwischen James-Simon-Galerie und Neues Museum ist.
Das klingt echt super. Jetzt hast du schon ein paar Sachen erwähnt. Was gibt's noch?
Ja, also von Workshops und Mitmachaktionen, Führungen, Spielen, Konzerten und Gesprächen ist wirklich alles dabei. Besonders charmant finde ich ja die Überraschungsführungen, die es neben anderen noch gibt. Das sind sogenannte Drop-in-Führungen. Man kann also ganz spontan mitlaufen, ohne sich vorher anmelden zu müssen. Startpunkt alle halbe Stunde vor der James-Simon-Galerie. Wohin es dann geht, erfährt man dann eben erst wirklich, wenn es losgeht. Und bei den Workshops sind so Sachen dabei wie ein Web-Workshop oder ein Workshop, bei dem man lernen kann, altägyptische Hieroglyphen zu lesen und zu schreiben. Im Mittelpunkt des Ganzen, ganz im wörtlichen Sinne aber im Kolonnadenhof, das Bühnenprogramm auf der hier eben extra aufgebauten Bühne.
Tja, und was gibt's da so zu sehen?
Heute Mittag zum Beispiel den Chor African Voices. Das klang so. Den hat die Volksbühne auf die Insel gebracht, aber auch andere Berliner Kulturinstitutionen haben sich da nicht nehmen lassen, hier mitzuwirken. Das Berliner Ensemble schickt das Tanzorchester zu einem Live-Programm mit Popsongs. Das Deutsche Theater veranstaltet ein Tanztheater-Performance. Die Komische Oper zeigt ein Musiktheaterstück, das eben über das gesamte Wochenende verteilt. Heute Abend der Höhepunkt des ersten Festtags, ein Konzert von Patrice, Sänger und Songschreiber, Reggae, Soul, Hip-Hop, sein Genre.
Und was gibt's sonst noch so für Highlights?
Morgen am frühen Abend tritt hier noch Jazzanova auf, Jazz, Soul, Elektro und am späten Abend ab 22 Uhr bis Open End gibt's dann was für alle Clubgänger. Die James-Simon-Galerie soll zu einem, ich zitiere, tropisch-kulturellen Event-Space verwandelt werden. Die Grenzen zwischen Club und Kultur aufheben, so das auserkorene Ziel, zusammen mit dem Berliner Soundkollektiv Swim Good. Wer dahin will, muss sich aber noch vorher anmelden. Sonntag kommt dann das Who is Who der Kulturpolitik zum UNESCO-Welterbetag am 1. Juni eben. Die Museumsinsel ist ja Weltkulturerbe. Gibt's einen Festakt? Und neben der neuen Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Marion Ackermann, wird auch der neue Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und die neue Berliner Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson erwartet.
Noch ganz kurz zum Schluss, Jessica, klingt ja alles großartig. Was kostet der Spaß?
Alles, was Open Air ist, gar nichts. Also alle Workshops, Führungen, Spiele, Performances, Konzerte im Freien umsonst. Wer in die Museen rein will, zahlt was? 14 Euro fürs Tagesticket, ermäßigt 7 Euro. Anders als sonst kann man damit aber in alle Museen rein. Sonst gilt das ja nur für ein Haus. Wer eine Jahreskarte hat, kann eine Person umsonst mit reinnehmen. Und Kinder und Jugendliche unter 18 zahlen sowieso nichts.
Das ist doch ein super Angebot. Ganz herzlichen Dank. Unsere rbb24-Inforadio-Reporterin Jessica Wiener war das von der Museumsinsel, wo ab heute das 200-jährige Bestehen gefeiert wird.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben und mögen es kompakt mit einer Prise Humor? Nur haben Sie keine Zeit, sich täglich stundenlang über Nachrichten aus aller Welt zu informieren? Dann ist unser neuer Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder, genau das Richtige.
Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag und wir sind sehr gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Und wir schauen in diesem Podcast zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche.
Das bedeutet, wir sammeln Fakten, wir lesen Interviews, wir führen Interviews und wir führen auch eine Debatte rund um die Themen. Präzise, aber locker, fundiert und unterhaltsam.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Ein rbb24-Inforadio-Podcast. Immer freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Michael Mellinger.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest stehen Sie etwa 20 Minuten im Stau vor einer Baustelle. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben mit plus 10 Minuten. A115 Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm zwischen Kleinmachnow und Kreuz Zehlendorf gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Die B158 ist nach einem Unfall bei Bad Freienwalde zwischen der B167 und Schiffmühle gesperrt. Stadtverkehr Berlin, Geduld brauchen Sie auf der A100 Richtung Neukölln zwischen Dreieck Charlottenburg und Dreieck Funkturm und im weiteren Verlauf zwischen Detmolder Straße und Alboinstraße sowie Richtung Wedding zwischen Schmargendorf und Dreieck Funkturm. In Müggelheim ist die Straße Alt-Müggelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. Aktuell ist zur U-Bahn die Linie U3 fährt wegen einer Betriebsstörung nicht zwischen Färbeliner Platz und Wittenbergplatz und A115 Richtung Berliner Ring zwischen Potsdam-Drewitz und Saarmund gibt es Behinderungen nach einem Unfall auf der linken Spur.
14 Uhr jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Clemens Schulze, schönen guten Tag. Im Süden Spaniens sind es rund um Sevilla gerade fast 40 Grad und wir haben erst Ende Mai. In Kanada toben ungewöhnlich heftige Waldbrände, in der Schweiz stürzt ein Gletscher ein, alles wohl Indizien für den Klimawandel. Nach den Nachrichten der Blick in die Schweiz mit unserer Korrespondentin. Jetzt Meldung mit Michael Mellinger.
Durch den Klimawandel hat sich die Zahl der Tage mit extremer Hitze weltweit verdoppelt. Das geht aus einem Bericht mehrerer Klimaorganisationen hervor. So war in den vergangenen 12 Monaten rund die Hälfte der Menschheit im Schnitt einen Monat mehr Hitze ausgesetzt als üblich. Das gilt auch für Deutschland. Hier gab es nach Schätzungen zuletzt jährlich rund 3000 hitzebedingte Sterbefälle. Um zu verhindern, dass sich die Hitzewellen weiter verstärken, plädieren die Forscher dafür, keine Kohle, kein Gas und kein Öl mehr zu verbrennen. Außerdem seien zum Schutz der Bevölkerung bessere Hitzeaktionspläne nötig, vor allem für Städte. Nach dem massiven Gletscherabbruch in der Schweiz bereiten sich weitere Menschen darauf vor, ihre Häuser zu verlassen. Noch immer steigt das Wasser, das sich hinter dem gigantischen Schuttkegel aufgestaut hat. Laut Katastrophenstab ist die Kante des meterhohen Eis-, Fels- und Geröllbergs im Lötschental fast erreicht. Noch ist aber unklar, ob das Wasser nach und nach abfließen kann oder sich in einer großen Flutwelle den Weg Richtung Tal bahnt. Das könnte zwei tiefer liegende Gemeinden betreffen. Das Dorf Blatten liegt bereits fast völlig unter meterhohem Schutt. Die rund 300 Einwohner waren in der vergangenen Woche in Sicherheit gebracht worden. Wer eine Immobilie besitzt, soll nach dem Willen von Bundesjustizministerin Hubig gegen Elementarschäden versichert sein müssen. Das sei so im Koalitionsvertrag vereinbart, sagte die SPD-Politikerin der Augsburger Allgemeinen. Hubig verwies auf die Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland letztes Jahr. Aus dem Hauptstadtstudio Benjamin Großkopf.
Die Pflicht würde demnach zunächst nur für die Versicherungswirtschaft gelten. Das heißt, Neuverträge nur noch mit einer Elementarschadenabsicherung, bei Altverträgen Umstellung zu einem bestimmten Stichtag. Unklar bleibt, ob, wie ebenfalls im Koalitionsvertrag bereits erwogen, Privatbesitzer bei bestimmten Begründungen darauf verzichten können. Nach Angaben der Versicherungswirtschaft sind bislang etwa die Hälfte der Privathäuser in Deutschland gegen Elementarschäden versichert. Der zuständige Gesamtverband unterstützt das Vorhaben der Bundesregierung, weist aber ebenfalls darauf hin, es kommt auf die Einzelheiten an und eine bessere Versicherung verhindert noch lange kein Extremwetter.
Die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens ist nach Einschätzung der Vereinten Nationen inzwischen von einer Hungersnot bedroht. Die UNO teilte in Genf mit, Israel lasse weiter fast keine humanitäre Hilfe mehr in das Küstengebiet. Nur ein Teil der Lastwagen mit Lebensmitteln habe überhaupt eine Genehmigung erhalten, bis zur Grenze zu